ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ukraine-Hilfe, Thema bei der ersten Debatte des EU-Parlaments. Zwischen Russland und der Ukraine kommt es wieder zu einem Gefangenenaustausch. Und ein Gaza-Reservist spricht über seine Erfahrungen. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 17. Juli um 17 Uhr. Gestern ist das neu gewählte Europäische Parlament in Straßburg zu seiner konstituierenden ersten Sitzung zusammengetreten. Dabei ging es um die Wahl des Präsidiums. Die Abstimmung über eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erfolgt dann morgen. Heute nun gab es die erste Debatte in der Plenarsitzung. Neben Diskussionen über die nicht abgesprochene Reise von Ungarns Ministerpräsident Orbán in die Ukraine, nach Russland und China, war die weitere Unterstützung der Ukraine dabei das Hauptthema. NDR-Info-Moderatorin Ulrike Heckmann hat darüber mit dem Korrespondenten Thomas Spiekhofen in Straßburg gesprochen. Und sie wollte wissen, worum es genau da ging.
Es ging, wie Sie sagten, um die Unterstützung der Ukraine, um eine Zusicherung, dass diese Unterstützung auch vom neuen Parlament mitgetragen wird. Es gibt da ja verschiedene Quellen, die die Ukraine finanziell unterstützen, die sie militärisch unterstützen, die sie politisch und diplomatisch unterstützen. Und all das trägt auch das neue gewählte EU-Parlament mit. Das war, glaube ich, ein ganz symbolischer Akt, dass das erste Thema war, mit dem sie sich beschäftigt haben. Sie sagten es, gestern gab es die konstituierende Sitzung. Da ging es viel um Formalitäten und um die ersten personellen Besetzungen. Und heute war das dann die erste tatsächlich inhaltliche Debatte. Und in seiner Resolution verurteilt das EU-Parlament insbesondere die jüngste Reise von Viktor Orbán nach Moskau und sagt, das sei eine unverfrorene Verletzung der EU-Außenpolitik, so heißt es in dem Text. Das müsse auch ein Nachspiel haben. Und was die Ukraine angeht, heißt es in der Resolution, dass das EU-Parlament eben alles unterstützt, as long as it takes, also so lange wie dies nötig ist, politisch, finanziell, wirtschaftlich, militärisch, diplomatisch, all das, was da nötig ist, damit das Land seine Unabhängigkeit und Freiheit innerhalb der international anerkannten Grenzen wiedererlangt.
Sie haben schon angesprochen, Ungarn hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und der ungarische Regierungschef steht wegen seiner Alleingänge in der Kritik, vor allem seiner Reise zu Putin, die er als Friedensmission zur Lösung des Ukraine-Konflikts bezeichnet. Dann kommen noch die Reisen nach China zu Staats- und Parteichef Xi Jinping und in die USA zum früheren US-Präsidenten Trump hinzu. Und die amtierende EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja daraufhin entschieden, Ministertreffen unter ungarischer Führung erst einmal zu boykottieren. An informellen Treffen mit der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft sollen nur ranghohe Beamtinnen und Beamte teilnehmen. Wie wurde das heute im Parlament diskutiert?
Wie gesagt, es spielt in dieser Resolution eine zentrale Rolle und da haben sich dann auch mehrere zu geäußert und haben gesagt, so geht es nicht. Es gab einen Antrag in der Tat vom sogenannten ESN, das ist das Europa Souveräne Nation, eine achte Fraktion, die sich nun gebildet hat. Bisher hatten wir ja 7 Fraktionen. Diese achte Fraktion ist im Grunde die AfD-Fraktion, 25 Abgeordnete von 15 von der AfD. Die hatten beantragt, dass man das nicht condemnt, also nicht verurteilt, sondern dass man das begrüßt, diese Reise. Natürlich hat dieser Zusatzantrag keine Mehrheit für diese Resolution gefunden. Das zeigt aber, dass es diese Stimmen tatsächlich gibt. Ansonsten rundweg Ablehnung, auch in dieser Resolution, in der Viktor Orbán daran erinnert wird, dass es andere Aufgaben in der Präsidentschaft gibt. Auch David McAllister, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, sozusagen der ranghöchste Außenpolitiker des Europaparlaments, sagte mir gestern, Ungarn sollte sich mal daran erinnern, was die eigentlichen zentralen Aufgaben einer Präsidentschaft sind und nicht eine selbstständige Außenpolitik komplett ohne Mandat machen. Darauf wird auch in der Resolution hingewiesen, dass es ja kein Mandat, kein Auftrag seitens der EU gab und dass es den europäischen Werten und den europäischen Beschlüssen auch komplett widerspreche.
Diese Sitzung heute ist die letzte vor der Abstimmung morgen über eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich ja auf sie geeinigt Ende Juni. Aber es heißt, von der Leyen könne sich einer Mehrheit morgen gar nicht sicher sein. Gab es da heute Signale, wie das ausgehen könnte?
Ja, die Unsicherheit kommt dadurch zustande, dass es ja keine Art von Fraktionszwang oder Fraktionsdisziplin gibt. Es ist eine geheime Abstimmung. Das heißt, am Ende kann man auch gar nicht genau sagen, wer jetzt für wen gestimmt hat. Aber sie ist die einzige Kandidatin und sie braucht 361 Stimmen. Sie braucht die Mehrheit der Abgeordneten, nicht der Anwesenden, sondern wirklich der Abgeordneten. Auch eine solche Mehrheit käme sie mit dem demokratischen Bündnis, das sie bisher getragen hat, aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen, schon mit 40 Stimmen Mehrheit. Aber es gibt schon viele Kritiker und bei einer geheimen Abstimmung weiß man nicht, ob die dann tatsächlich für Ursula von der Leyen stimmen. Sicherheitshalber hat sie sich auch mit den Grünen getroffen vor einigen Tagen, 2 Stunden lang diskutiert und hofft da auch auf Unterstützungsstimmen. Also eigentlich sind sich alle relativ sicher, dass sie gewählt wird, aber am Ende wird man es erst in gut 24 Stunden sehen. Dann findet die Wahl statt, morgen Mittag.
Und im Krieg in der Ukraine gibt es auch eine positive Meldung. Es ist nämlich wieder zu einem Gefangenenaustausch gekommen. Russland und die Ukraine haben jeweils 95 Kriegsgefangene freigelassen. Die Reaktion des ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf Telegram: Wir bringen unsere Leute wieder nach Hause. Sein Dank galt vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten, die erfolgreichen Vermittler waren. Es ist damit zum 50. Mal zu einem Austausch gekommen. Tausende Soldaten sind so wieder freigekommen. Auch das russische Verteidigungsministerium lieferte umgehend eine Erklärung, ebenfalls auf Telegram. Nachdem die Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft Todesängste ausgestanden hätten, würden sie zuerst zur medizinischen Untersuchung nach Moskau gebracht, heißt es da. Russlands Präsident Putin spricht von mehr als 1.300 Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft. Kommen wir zum Krieg im Gazastreifen. Gut 10 Monate dauert der Krieg dort jetzt mit vielen Toten und Verletzten. Wie es aber genau im Krieg Israels gegen die Hamas aussieht, ist trotz der ständigen Berichte für Außenstehende kaum zu erkennen. Jetzt gibt es einige Soldaten, die Einblicke gewähren und berichten, dass teilweise wahllos umhergeschossen wird, einschließlich der Bombardierung in der Nähe von humanitären Zonen. Einer der Reservisten hat nun seinen Dienst quittiert. ARD-Korrespondent Björn Dahke in Tel Aviv fasst diese Schilderungen zusammen.
Alle, schreit Michael offensiv, sofort antwortet die Menge. Offensiv hat ein Megafon in der Hand. Zusammen mit tausenden anderen fordert er, dass die israelische Regierung sofort alle Geiseln der Hamas aus dem Gazastreifen nach Hause holt. Was Offensiv von den meisten anderen hier unterscheidet, er war selbst im Einsatz gegen die Terrororganisation und spricht jetzt öffentlich darüber. Denn aus seiner Sicht läuft dabei einiges falsch. Von den Leuten, die ich getroffen habe, sagt niemand, ich will so viele Menschen in Gaza töten wie möglich. Das Gefühl habe ich nicht, so reden die meisten Menschen nicht. Aber es fühlt sich definitiv so an, dass sich niemand für die palästinensischen Zivilisten interessiert. Offensiv sitzt auf einer Parkbank im Zentrum von Tel Aviv. Er ist trainiert, wirkt selbstbewusst, überlegt seine Antworten. Der Reservist war im vergangenen Herbst im Einsatz. Aus dem Hauptquartier seiner Infanteriebrigade überwachte der Offizier am Bildschirm die Operationen seiner Einheit im Norden Gazas. Einmal haben wir an einer Kreuzung des humanitären Korridors angegriffen. Wir mussten sicherstellen, dass sich dort niemand aufhielt und dann erst schießen. Und dann sieht man, wie das Gebäude einfach verschwindet und alles in alle Richtungen fliegt. Ich weiß also nicht, wie weit das geht. Sind außerhalb unseres Bildes Menschen gewesen? Haben wir etwas übersehen? Diese Fragen stelle ich mir. Wie der 29-Jährige erklärt, gibt es für die Luftangriffe klare Regeln und Abläufe. Für Angriffe an sogenannten humanitären Korridoren, an Krankenhäusern und Schulen brauche es spezielle Freigaben. Und die habe es fast immer gegeben. Schriftliche Einsatzregeln für die Soldaten am Boden hat Offensiv nach seinen Worten nie gesehen. Jedes Mal, wenn wir jemanden Unbekannten in der Gegend herumlaufen sehen haben, wurde er erschossen. Jedes Mal, soweit ich mich erinnern kann. So läuft es. Zumindest in den aktiven Kriegszonen, für die Armee davor Evakuierungen anordne. Offensiv betont, die Hamas setze Zivilisten als Kämpfer ein. Auf der Straße seien sie unbewaffnet, die Waffen seien in Verstecken deponiert. Die israelischen Soldaten würden auch aus Schulen angegriffen. Je mehr Einsätze der Offizier am Bildschirm des Hauptquartiers verfolgt, umso mehr hinterfragt er sie. War das der Grund, warum wir es getan haben? Oder wollten die Leute sich auch rächen und die Schule zerstören, weil sie einfach die Palästinenser hassen oder die Bewohner von Gaza oder was auch immer? Es gibt Soldaten, die Siedler sind, die dort gelebt haben. Die Berichte des Reservisten lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber sie decken sich mit den Schilderungen anderer Soldaten in israelischen Medien. Die meisten davon wollen anonym bleiben. Die israelische Armee ließ eine Anfrage des ARD-Studios Tel Aviv unbeantwortet. Zurück auf der Demonstration in Tel Aviv. Michael Ofasiv kommt fast jede Woche hierher. Er beschreibt sich als einen Linken. Der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wirft er vor, zu wenig für die Freilassung der Geiseln zu tun. Deshalb erzähle er von seinen Erlebnissen im Gaza-Krieg. Ich kann der Regierung nicht vertrauen. Ich glaube, dass das, was wir in Gaza tun, viele unmoralische Konsequenzen hat. Es ist sehr, sehr, sehr problematisch. Ich kann da nicht mehr mitmachen. Deshalb kann ich im Moment nicht dienen, mit reinem Gewissen und Herzen. In den nächsten Tagen schon könnte die Armee den Reservisten wieder zum Dienst einberufen. Ofasiv will dann verweigern, was drastische Konsequenzen haben kann. Das macht mir Sorgen. Aber im Moment habe ich mehr Angst davor, das zu tun, was sie von uns in Gaza wollen, als davor ins Gefängnis zu gehen.
Und auch weiterhin kommt es zu tödlichen Angriffen im Gazastreifen. Nach eigenen Angaben setzt die israelische Armee ihre Einsätze im Zentrum sowie im Süden des Gazastreifens fort. Dabei waren vor allem die Stadt Rafah und das Flüchtlingsviertel Nusairat die Ziele der Angriffe. 5 Menschen seien dabei getötet worden. Und aus Armeekreisen heißt es weiter, man habe in Rafah Personen angegriffen, die zuvor Raketen auf israelische Soldaten abgefeuert hätten. Traurige Zwischenbilanz. Mittlerweile spricht man von nahezu 39.000 Menschen, die auf beiden Seiten getötet wurden. Dazu kommen fast 90.000 Verletzte. Allerdings lassen sich diese Angaben nicht unabhängig verifizieren. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.